feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, zunächst wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes und getrostes neues Jahr. Die Jahreslosung für das vor uns liegende Jahr steht im Lukasevangelium Kapitel 6, der Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus fordert uns damit zu einem Lebensstil auf, den er in aller Konsequenz vorgelebt hat. Das ist die Gnade, die Barmherzigkeit, von der wir jeden Tag leben. Ein Geschenk des himmlischen Vaters an seine Kinder. Vor uns liegt ein neues Jahr wie ein offenes Buch. Ich hoffe, wir erwarten es auch mit Freude. Vielleicht ist auch etwas Furcht dabei. Mit Spannung und hoffentlich auch mit Neugier. Aber eins bleibt auch in diesem Jahr sicher. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Wir hören ein Musikstück. Lese uns den Psalm 121, der uns Mut macht für das vor uns liegende Jahr. Ich lese es nach der Übersetzung Neues Leben. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst oder fällst. Der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels behütet, wird nicht müde und schläft nicht. Der Herr selbst behüte dich. Der Herr ist dein schützender Schatten über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben, noch der Mond bei der Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst. Von nun an bis in Ewigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir sind zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern. Die Lasten und Freuden der vergangenen Tage bringen wir mit. Wir dürfen sie vor Gott hinlegen, ihm danken für die guten Stunden und Erlebnisse, ihm Traurigkeit und Schweres klagen und bitten, dass wir das, was nicht gelungen ist, doch zu einem guten Ende kommt. Danken, klagen und bitten, das wollen wir jetzt in der Stille tun. Gott, du hörst, was wir dir in unseren Herzen gesagt haben. Nimm die Last von uns. Vergib, wo wir bewusst oder unbewusst von deinem Weg abgewichen sind. Beschenke uns durch deine Gnade und Vergebung. Amen. Wir wollen beten. Ewiger Gott, in deinem Namen beginnen wir das neue Jahr. Du schenkst uns die Zeit. Gib, dass wir in diesem neuen Jahr deine Gegenwart erkennen und in allem, was geschieht, deine Liebe entdecken. Wir nehmen aus deiner Hand, was uns an Freude und Leid begegnet. Lass es ein Gnadenjahr werden, in dem wir von deiner Güte und Gnade leben. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wir hören im Evangelium bei Lukas. Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Dies sind die Worte unseres heutigen Evangeliums. Der Herr bewege sie in unseren Herzen durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und er erhalte uns sein Wort in Ewigkeit. Amen.
In dem Wissen, dass sich Gottes Verheißungen in Jesus erfüllt haben, bekennen wir gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören jetzt einige Verse aus dem Lied 64, der Du die Zeit in Händen hast. Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen. Nun von dir selbst in Jesus Christ, die Mitte festgewiesen ist, führ uns dem Ziel entgegen. Alles, was der Mensch beginnt, vor seinen Augen noch zerrinnt, sei du selbst der Vollender. Die Jahre, die du uns geschenkt, wenn deine Güte uns nicht lenkt, veralten wie Gewänder. Allein der Ewige heißt und Anfang, Ziel und Mitte weist im Fluge unserer Zeiten. Bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. Segne Reden und Hören durch seinen Heiligen Geist. Amen. Der Predigttext für heute steht im Philipperbrief Kapitel 4, die Verse 10 bis 13. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Bitte setzen Sie sich wieder. Was Paulus hier in diesen Versen sagt, lässt auf kein leichtes Leben schließen. Er sagt es nicht direkt, aber es steht zwischen den Zeilen. Er hätte es auch wesentlich leichter haben können, denn als Saulus hatte er eine vielversprechende Karriere vor sich. Der Text klingt vielleicht auch ein bisschen angeberisch, auch weil in dem Text so oft das Wort Ich vorkommt. Schauen wir kurz auf sein Leben, dann wird deutlich, dass dies keine egoistischen Aussagen sind. Was hätte nicht alles aus ihm werden können, diesem Saulus aus Tarsus? Er stammt aus einer angesehenen jüdischen Familie, aber mit römischem Bürgerrecht. Er ist hochintelligent, gebildet, finanziell gesichert durch eine solide Berufsausbildung. Er ist erfolgreicher Absolvent der Tempeluniversität in Jerusalem. Und er war bekannter Ankläger und Verfolger von religiösen Abweichlern im Auftrag des Priesterkollegiums. Und dann der Karriereknick. Von jetzt auf gleich, ohne Vorwarnung, ohne Not. Eine Erscheinung hatte er und einen Unfall. Damals auf dem Weg nach Damaskus fiel er vom Pferd und war kurzzeitig erblindet. Das war sein Schlüsselerlebnis. Da ist ihm Jesus begegnet. Und daraufhin hat er alles Bisherige hingeworfen. Seinen Auftrag, seine Karriere und auch die glänzenden Aussichten. Sogar sein Name hat sich geändert. Er nennt sich jetzt Paulus. Die Namensänderung zeigt, dass sein Leben von Grund auf umgekrempelt wurde. Erst war er der gefürchtete Verfolger der Anhänger Jesu und nun ist er selbst zum glühenden Nachfolger geworden. Sein neues Leben sieht nun ganz anders aus. Er zieht durch die Welt, predigt, schreibt wertvolle Briefe und gründet Gemeinden. Wovon lebt er? Immer mal wieder bekam er Aufträge in seinem alten Beruf als Zeltmacher. Unterstützung nahm er aber nur von der Gemeinde in Philippi. Zu ihnen hatte er immer ein besonders herzliches Verhältnis. Und dafür bedankt er sich in diesem Brief. Interessant ist noch, dass dieser Brief aus dem Gefängnis geschrieben wurde. Und umso erstaunlicher, dass gerade dieser Brief voller Freude steckt. Der Philipperbrief wird auch der Freudenbrief genannt. Nur ein paar Verse vorher schreibt Paulus: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Es geht ihm um die Freude im Glauben inmitten schwieriger Umstände. Und das hat er auch gelebt. Mir fällt dazu der bekannte Theologe Dietrich Bonhoeffer ein. Was hätte aus ihm werden können, wenn er nicht kurz vor Kriegsende ermordet worden wäre? Er war Pfarrer der bekennenden Kirche und deshalb dem damaligen System gefährlich. Nur aus der tiefen Verbundenheit mit Gott konnte auch er all die Schwierigkeiten ertragen. Und in aller Not konnte er sagen, es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Und damit ist er ganz auf der Spur des Paulus. Oder was hätte werden können in unseren Tagen, wenn ein Virus nicht unser Leben im vergangenen Jahr völlig auf den Kopf gestellt hätte? Was wäre, wenn? Wären wir dann glücklicher, mehr als im Moment? Wir alle wissen, dass so zu fragen uns nicht weiterbringt und im Grunde auch überflüssig ist. Es zählt, was ist. Und da können wir uns von Paulus einiges abschauen. Er kann ehrlich sagen, ich kann niedrig oder hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut, satt sein und hungern, Überfluss haben und Mangel leiden. Und weiter schreibt er, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Mutige Worte, die er hier von sich gibt. Aber Paulus führte halt auch ein extremes Leben, in dem er immer wieder in schwierige Situationen geriet. Dabei hat er bewiesen, wie unabhängig er von äußeren Umständen ist. Das führte er aber eben nicht auf seinen eigenen Verdienst zurück. Seine Stärke und Ausdauer, die verdankt er Gott, seinem Auftraggeber. Die Gegensätze, die Paulus hier beschreibt, sind uns sicher zum großen Teil fremd. Hungern und Mangelleiden gehört eher nicht so zu unseren Erfahrungen. Entdecken können wir uns wohl eher in der Angst, zu kurz zu kommen oder die Sicherheiten unseres Lebens zu verlieren, gerade auch in den derzeitigen Herausforderungen. Auch Paulus konnte gelegentlich enttäuscht sein, wenn der Erfolg der vielen Mühen auf sich warten ließ oder zunichte gemacht wurde. Es hat ihn auch Überwindung gekostet, in der Schuld anderer zu stehen und auf Dauer von anderen abhängig zu sein. Und manchmal spürte auch er den Drang in sich, dem etwas entgegenzusetzen, um sich nicht gar so klein und gescheitert zu fühlen. Doch mit den Leuten in Philippi war es anders. Zu dieser Gemeinde hatte er eine ganz besondere Beziehung. Hier fühlte er sich angenommen und umsorgt. So fiel es ihm auch leicht, die Spenden anzunehmen, die seinen Lebensunterhalt sicherten, auch wenn er selbst das Seine dazu beitrug. Als er Kleinasien verließ, um auch in Europa Menschen für Christus zu gewinnen, kam zunächst nur aus Philippi der nötige Rückhalt und materielle Unterstützung. Doch mindestens so sehr, wie er über die Hilfe, die in Fülle bei ihm eintraf, freut sich Paulus auch über Zuneigung und geistlichen Austausch. Er sagt: Ich suche nicht das Geschenk, sondern die Frucht, damit sie euch angerechnet wird. Er weiß ohnehin, dass er nie zurückzahlen kann, was ihm geschenkt wurde. Die Hilfe aus der Gemeinde in Philippi ist ihm Motivation und Freude gleichzeitig. Und das hilft ihm, gerade in der Situation durchzuhalten. Und weil diese enge Beziehung zur Gemeinde besteht, fühlt er sich auch nicht als Almosenempfänger. Für ihn ist die Unterstützung eine Konsequenz ihres Glaubens. Weil er aber auch andere Situationen kennt, kann er sagen: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Damit stellt sich auch uns die Frage: Vertrauen wir auf Gott auch dann, wenn die äußeren Umstände dagegen sprechen? Helfen uns die Zusagen Gottes, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen? Gemeinsam beginnen wir ein neues Kalenderjahr. Wieder werden wir nicht alles planen können und schon gar nicht alles bekommen, was wir uns wünschen. Paulus kann uns da Mut machen und unser Vertrauen zu Gott stärken. Er sagt: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wie kann Paulus so etwas behaupten? Ich vermag alles. Grenzt es nicht vielleicht auch ein bisschen an Größenwahn? Ist nicht Paulus auch ein Mensch wie wir mit Gaben und Grenzen, mit Stärken und Schwächen? Gibt es nicht neben vielem, was ihm gelingt, auch Scheitern und Versagen? Als der junge Paulus sehr selbstbewusst und voller Eifer nach Damaskus reiste, um dort die Christen zu verfolgen, begegnete ihm der auferstandene Christus mit den Worten: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Diese Begegnung hatte bei Paulus eine totale Veränderung seines Lebens zur Folge. Bisher hatte er nur sich und seine Karriere im Blickfeld. Jetzt fragt er: Was willst du, dass ich tun soll? Sein Denken, sein Wünschen und sein Wollen bekamen eine neue Ausrichtung. Paulus wurde bereit, seine ganze Lebenseinstellung diesem Jesus unterzuordnen. Christus ist mein Leben, kann er jetzt sagen. Er meint damit: Christus ist mein Lebensinhalt. Christus wurde immer mehr zur Mitte seines Lebens. Bei ihm hat er gelernt, sich genügen zu lassen. Darum spielen die menschlichen Bedürfnisse wie Essen, Geld, Ansehen, ja sogar äußere Freiheit nicht mehr die große Rolle. Paulus weiß, dass der Herr sein Leben gestaltet und ihn zur Verkündigung des Evangeliums einsetzt. Er bekennt: Ich kann mir genügen lassen, weil Christus mich dazu befähigt. Das zu sagen, braucht eine ganz gehörige Portion Vertrauen. Vielleicht müssen auch wir uns von einigen Lebensträumen verabschieden. Vielleicht heißt das auch, dass manches im Leben nicht so ganz nach den eigenen Vorstellungen abläuft. Aber eines wissen wir sicher: Wenn wir auf die Zukunft mit Jesus vertrauen, führt er richtig. Und seine Hilfe kommt immer rechtzeitig. Je mehr wir Christus zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, umso mehr verlieren eigene Vorstellungen und Pläne ihre Kraft. Christus hilft uns, die Maßstäbe unseres Lebens neu auszurichten. Jesus hält ein Leben in einer wunderbaren Freiheit, Zufriedenheit und Dankbarkeit für uns bereit. Das hat er versprochen. Corona hat unser Leben durcheinandergewirbelt, uns verunsichert. Und wir alle wissen nicht, wie die wirtschaftliche und politische Situation sich weiterentwickeln wird. Es tut uns gut, wenn wir für Besonnenheit einstehen, weil wir wissen, dass unser Leben in Gottes Hand liegt. Das ist es, was zählt, und das gibt uns Hoffnung, weil eben auch die Zukunft Gott gehört. Unsere Hoffnung liegt in Christus. Und er ist mit seiner unsichtbaren Gegenwart mitten in unseren Verunsicherungen. Wir dürfen aus seiner Kraft leben, und das schenkt inneren Frieden. Und so können wir im Stil von Dietrich Bonhoeffer sagen: Trotz Corona, trotz Unsicherheiten und unerfüllter Wünsche, ein erfülltes Leben. Von einer chinesischen Christin stammt ein Text, der uns besonders jetzt zum Jahresbeginn Mut machen will. Ich sagte zu dem Engel, der an der Pforte des neuen Jahres stand: Gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen kann. Aber er antwortete: Gehe nur hin in die Dunkelheit und leg deine Hand in die Hand Gottes. Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Das Lied, das wir jetzt hören, drückt unser Vertrauen zu Gott aus. Vielleicht ist es bekannt: Du bist mein Zufluchtsort. Du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr. Wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Ja, ich traue auf dich und ich sage: Ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Gemeinde wird für folgende Gaben gedankt: Eingelegt wurden gestern im Opferkasten 197 Euro und in der Kollekte 90 Euro. Der Herr segne die Geber und die Verwendung seiner Gaben. Die heutige Kollekte ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Der nächste Gottesdienst ist am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr und während der Ferien entfällt der Kindergottesdienst. Am 6. Januar feiern wir um 9.30 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst hier in unserer Kirche. Besonders danken möchte ich auch dem Noah Kiesling, der heute kurzfristig eingesprungen ist und uns den Gottesdienst an der Orgel mitgestaltet. Vielen Dank. Wir wollen beten. Gütiger Gott, am Anfang des neuen Jahres bringen wir unsere Bitten vor dich. Schenke uns den Geist der Liebe, erhalte uns in deinem Wort, behüte uns auf unseren Wegen. Öffne unsere Augen für die Not unserer Nächsten. Gib uns den Mut, Armen und Benachteiligten tatkräftig zu helfen. Lass Frieden einkehren in Familien und Häusern, zwischen Menschen verschiedener Traditionen und Religionen, Sprachen und Rassen. Erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die heimgegangen sind, und schenke ihnen die Erfüllung ihres Lebens bei dir. Wenn wir dich einmal schauen werden, dann erbarme dich auch über uns und sei uns gnädig. Begleite uns durch das neue Jahr mit deiner Gnade und Güte. Dich loben und preisen wir durch unseren Herrn Jesus Christus. Und all unsere Anliegen fassen wir zusammen in dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne und behüte dich im neuen Jahr. Er gehe deinen Vorhaben und Plänen voran und führe dich in seine Gegenwart. Er bewahre dich vor Unheil und Missmut und halte dich in seiner Liebe. Erfülle dein Haus und Familie mit seinem Frieden. Das schenke dir der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.